Wenn wir von Staaten wie Iran hören, das Internet wird gesperrt, dann merken wir vielleicht, wie fragil unser digitaler Zugang zu Wissen ist. Wie kann man das Internet abschalten? Wem gehört es eigentlich? Darüber spreche ich mit der Politikwissenschaftlerin Lisa Garbe. Unser Anlass ist, dass Zensur früher auch in Europa in allen Staaten gang und gäbe war, besonders lang übrigens für katholische Gläubige. Denn was auf dem Index verbotener Bücher stand, durfte bei Androhung der Exkommunikation nicht gelesen werden. Bis 1966. Vor 60 Jahren wurde dieser Index abgeschafft. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Zensur gehört zur Geschichte der Menschheit dazu, seit es Texte gibt. Bücher können fürs Denken gefährliche Gesprächspartner sein und einen auf unerwünschte Ideen bringen. In der katholischen Kirche gab es jahrhundertelang sogar eine genau definierte rote Liste, den Index Librorum Prohibitorum. Warum ist dieser Index überhaupt entstanden? Wie kam es, dass er vor genau 60 Jahren abgeschafft wurde? Und wo finden sich noch Spuren in Bayern? Corbinian Bauer.
Die Benediktinerabtei St. Ottilien. Ein katholisches Idyll unweit des Ammersees. Doch gleich hinter dem Seiteneingang der Klosterbibliothek liegt die Hölle. Sie ist etwa 4 Meter breit und 3,5 hoch.
Also früher war der Schlüssel natürlich versteckt, aber jetzt kann man eigentlich auch dran, wenn man möchte.
Hölle ist der Spitzname für die verbotene Abteilung der Bibliothek. Pater Cyrill leitet den Verlag von St. Ottilien. Er kennt den Ort sehr gut, an dem bis vor 60 Jahren verbotene Bücher weggesperrt wurden. Die, die auf dem Index Librorum Prohibitorum standen.
Der Index, das ist ja eine Art Bücherliste, die alle paar Jahre erschienen ist. Und jeder Bibliothekar war auch verpflichtet, dass er bei Neueingang von Büchern prüfte, ob vielleicht ein Buch verboten war. Und dann kam es eben in diese Schränke.
Von der Kirche geächtete Bücher gab es schon in der Antike. Der allgemeingültige Index des Vatikans entstand aber erst im 16. Jahrhundert. Die Reformation ist im vollen Gange. Die katholische Kirche schaltet in den Verteidigungsmodus, gründet den Jesuitenorden, die römische Inquisition, das Konzil von Trient wird einberufen. Und der Index Librorum Prohibitorum definiert für rund 400 Jahre, welche Literatur für Katholiken erlaubt war und vor welcher die Gläubigen geschützt werden mussten.
Der Verlust des Heils stand natürlich im Hintergrund. Also die Gefährdung der Glaubensüberzeugung und Verlust vielleicht am Schluss des katholischen Glaubens und da eben Befürchtung, dass dann auch das Seelenheil verloren gehen könnte.
Gefahren sah die Indexkommission vor allem in theologischen oder philosophischen Texten, die von der offiziellen kirchlichen Lehrmeinung abwichen. Außerdem Bücher über Zauberei und Erotik. Bischöfe waren dazu aufgerufen, Bücher aus ihrem Bistum der Kommission in Rom zu melden. Dabei spielten die persönlichen Ansichten der Bischöfe eine nicht unerhebliche Rolle. Mit drastischen Konsequenzen für die Autoren, sagt Pater Cyrill.
Weil wenn die auf dem Index gesetzt waren, waren die praktisch als Katholiken der gesellschaftlichen und kulturellen Ächtung unterlegen und standen eigentlich vor dem Nichts oft.
Aber auch wer verbotene Texte las, musste mit Konsequenzen rechnen. Je nach Schwere musste das Lesen oder der Besitz der Bücher gebeichtet werden. Wer häretische Literatur besaß, exkommunizierte sich damit selbst.
In früheren Zeiten war es so, das waren ja Gewissensappelle. Katholiken, die haben das schon sehr ernst genommen. So ältere Priester haben mir dann auch gesagt, sie wären nicht mal auf die Idee gekommen, ein verbotenes Buch zu lesen.
Die Konsequenz? In einer katholischen Region wie Bayern hatte man quasi keinen Zugang zu den verbotenen Büchern. Katholische Buchhändler führten sie nicht. Heute liest sich der Index in seiner letzten Version von 1948 wie ein Who is Who der Weltliteratur. Rousseau, Kant, Descartes, Heine, Sartre, Balzac, Dumas, Vater und Sohn, Lessing, Locke, Luther, Pascal, Voltaire und auch Nietzsche war in Deutschland geächtet. Wer sie trotz Indizierung lesen wollte, brauchte einen sogenannten Dispens, wie dieser Brief an einen Gymnasiasten zeigt.
Auf bittliche Vorstellung erteilt unser hochwürdigster Herr Bischof die Erlaubnis, das Buch Also sprach Zarathustra auf die Dauer von einem Jahr aufzubewahren und zu lesen. Gezeichnet der Generalvikar Augsburg, den 27. November 1959.
Wenige Jahre später begann das Zweite Vatikanische Konzil. Die katholische Kirche reformierte sich und auch ihre Einstellung zur Zensur. Der Index wird außer Dienst gestellt. Sein offizielles Ende verkündete die Glaubenskongregation, einst bekannt als die Römische Inquisition, im Juni 1966. Von da an setzt man anstelle von Verboten auf die Mündigkeit der Gläubigen.
Die Kirche vertraut auf die Gewissensreife der Gläubigen, vor allem der katholischen Autoren und Verleger, wie auch jener, die mit der Ausbildung junger Menschen befasst sind.
Heute mögen die Bücherverbote der katholischen Kirche repressiv und weltfremd erscheinen. Über Jahrhunderte befand sie sich damit aber auf Linie mit den staatlichen Bücherverboten, sagt Pater Cyrill.
Das ist Teil unserer allgemeinen Kulturgeschichte. Aber ich denke, das hat auch was für unsere Zeit zu sagen, weil die Ausgrenzung von Inhalten, die nicht gerade ins Weltbild passen, bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, die ist ja immer vorhanden. Und wenn man sich mit dem Thema verbotene Bücher beschäftigt, dann wird man sensibler für so Tendenzen in der gegenwärtigen Kultur.
Manchmal wäre eine gewisse Regulierung ja auch ganz gut, denken sich vielleicht viele, wenn sie ans Internet oder an Social Media denken. Denn Fake News oder gar Deepfakes drohen ja, die ganze schöne, freie, neue digitale Welt des Wissens zum Kippen zu bringen. Aber prinzipiell ist ja dieser freie Zugang zu Wissen eine Errungenschaft der demokratischen Moderne. Mit der Selbstermächtigung der Bürger, mit der Entwicklung der Demokratie ging der Kampf gegen die staatliche Zensur einher. Und heute ist uns ganz selbstverständlich, dass wir an alle Infos herankommen, die wir googeln können. Und was nicht digitalisiert ist, können wir in Bibliotheken einsehen. Ich habe vor der Sendung mit Lisa Garbe gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und forscht übers Internet. Wir denken ja gewöhnlich, Frau Garbe, das Internet gehört uns allen. Es ist jederzeit von überall her zugänglich. Wem gehört es, das Internet?
Klingt erstmal nach einer einfachen Frage, aber ist, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, wahrscheinlich doch nicht ganz so eine einfache Frage, weil man sich dann erstmal die Frage stellen muss, was ist das Internet überhaupt? Und da wird es wahrscheinlich schon ein bisschen komplizierter. Wenn wir darüber nachdenken, was die einzelnen NutzerInnen betrifft, welche Fragen die am meisten betreffen, dann geht es, glaube ich, um drei Ebenen des Internets, die irgendwie relevant sind. Das eine ist die Infrastruktur, also der Zugang zu Internet, die Kabel und Datenzentren und so weiter, die es uns überhaupt erst ermöglichen, Zugang zum Internet zu bekommen. Und das ist natürlich nicht einfach so da, sondern das gehört verschiedenen Unternehmen. Je nachdem, in welchem Land man ist, unterscheidet sich das ein bisschen. In den meisten Ländern gehört zumindest ein Teil oder ein Unternehmen dem Staat. In Deutschland ist es die Telekom, die zum großen Teil dem Staat gehört. Und diese Unternehmen ermöglichen überhaupt erst Internetzugang. Und ich glaube, das muss man sich so ein bisschen dann fragen, wer hat überhaupt Zugang zu Internet, wer hat keinen. Der Grund, warum meistens Unternehmen in Staatsbesitz sind, ist auch, damit in Regionen, in denen kaum Leute leben, trotzdem Internetinfrastruktur überhaupt gelegt wird, weil auch wenn es nicht unbedingt Profit generiert. Aber es gibt in anderen Ländern natürlich die Frage, wenn ein Land extrem autoritär regiert wird und da besitzt der Staat das Internet oder den Internetzugang, kann das natürlich auch Konsequenzen dafür haben, wer bekommt überhaupt Zugang.
Also rein technische Konsequenzen, wer kann überhaupt da rein?
Genau, wer kann überhaupt da rein?
Jetzt sind wir es gewohnt, dass es sozusagen aus der Luft uns im Smartphone erreicht, also quasi per Satellit. Auch da gibt es ja Leute, siehe Elon Musk, die die Satelliten besitzen, die Netzwerke besitzen, die Internet sozusagen besitzen und an- und abschalten können, oder?
Genau, na klar. Auch wenn es uns einfach aus der Luft erreicht, ist das natürlich auch eine physische Infrastruktur, die dahinter steckt. Das sind dann, wenn wir unser Handy benutzen, unser Smartphone, dann sind das natürlich Masten, über die dann letzten Endes dieses Signal zu unseren Endgeräten kommt.
Und das ist nicht, also ich denke mir das dann so, na ja, gut, da gibt es so eine staatliche Grundversorgung eben, gehört so ein bisschen dazu wie eben Wasser oder Strom aus der Steckdose. Aber das ist gar nicht so, dass das weltweit in staatlicher Hand ist, sondern das sind eben auch private Akteure, die das ermöglichen können oder nicht. Zunehmend.
Genau, das ist in der Regel ganz durchmischt. Das ist bei uns ja auch der Fall. Die Telekom ist zum Beispiel größtenteils in Staatsbesitz, aber O2 ist ein Privatunternehmen. Und So ist das in vielen Ländern auch. Und ich glaube, wenn man sich die extrem autoritären Länder anschaut, dann ist das Internet in der Regel im kompletten Staatsbesitz, so wie in China beispielsweise.
Okay. So, jetzt haben wir den Zugang oder haben wir nicht? Nehmen wir mal an, wir haben ihn, aber trotzdem gehört mir das vielleicht gar nicht, was da drin zu lesen ist. Oder ich komme zumindest gar nicht genau so selbstständig an die Daten ran, die ich will, wie es mir vorkommt.
Genau, und ich glaube, dann gibt es noch zwei weitere Ebenen, die relevant sind. Das eine ist die Anwendungsebene, könnte man sagen. Mhm. Also die Anwendungen, die für uns das Internet überhaupt nutzbar machen, wenn wir dann mal Zugang haben, zum Beispiel E-Mail oder wenn wir uns im Büro-Bereich bewegen, gibt es ja auch alle möglichen Software, die wir benutzen oder soziale Medien und so weiter und so fort.
Also brauchen das Browser, sind die Anwendungen, um da reinzukommen zum Beispiel auch.
Genau, ne? Ja, okay. Browser, um da reinzukommen. Und diese Anwendung, wenn wir uns jetzt fragen, wer stellt die bereit, wenn man mal so ein bisschen darüber reflektiert, sind das größtenteils US-amerikanische Unternehmen, also zum Beispiel Microsoft Office bei der Arbeit oder Meta mit Instagram und WhatsApp und Facebook und so weiter, was wir so für den sozialen Teil unseres Lebens benutzen, oder Amazon, um einzukaufen, sind sehr viele US-amerikanische Konzerne dabei. Und die beeinflussen natürlich auch unsere Wahrnehmung dessen, was wir da so sehen und machen können, weil das natürlich Teil des Geschäftsmodells ist, dass wir möglichst viel Zeit dort verbringen sollen. Und natürlich denkt man im ersten Moment oft, wir sind völlig frei darin, nach was wir suchen oder was wir kaufen möchten. Mhm. Aber letzten Endes sehen wir trotzdem Werbung, die wir uns nicht unbedingt ausgesucht haben, sehen wir trotzdem Inhalte, die sich offenbar besser verkaufen als andere aufgrund der Algorithmen dieser Firmen. Insofern ist natürlich auch diese Freiheit nicht ganz so uneingeschränkt, wie man vielleicht manchmal denken würde.
Also jedes Internet, sagen wir mal, das Internet oder das, was ich eben sehe, wenn ich da nun drin bin, sieht heute für mich anders aus als für Sie, weil die Algorithmen uns vorher schon mundgerecht etwas zuspielen, das die Internetwelt beeinflusst.
Genau. Mhm.
Und das Dritte, jetzt bin ich gespannt.
Das Dritte, also ich glaube, das Dritte ist noch im Grunde genommen die Inhaltsebene. Wir haben diese Anwendungen, die bereitgestellt werden, aber die Inhalte gestalten wir natürlich zum einen selber mit. Also wir posten dort täglich Dinge auf verschiedenen Plattformen. Und dann, ich glaube, wenn man sich jetzt zum Beispiel mit politischen Fragen beschäftigt, auch sehen, dass es da Unterschiede gibt, wer ist präsenter auf dieser Inhaltsebene und wer ist weniger präsent. In Deutschland wurde das viel diskutiert, dass zum Beispiel die AfD extrem gut und sehr präsent darin ist, Inhalte zu platzieren auf den verschiedenen Plattformen, die viele hier nutzen, und andere Parteien da weniger präsent sind. Ne? Und ich glaube, insofern ist das schon auch eine wichtige Ebene, die man sich anschaut. Und die wird auch immer wichtiger.
Die man beeinflussen kann tatsächlich.
Aber, die man beeinflussen aber kann. Muss, und die wird auch immer sozusagen wichtiger im Zeitalter von künstlicher Intelligenz. Mhm. Weil natürlich die Inhalte auch immer mehr davon getrieben werden. Ja. Und hier gibt's natürlich auch sehr, sehr viele Biases, wie man im Englischen sagt, da fällt mir gerade das deutsche Wort nicht ein.
Ja. Wenn wir jetzt so hören, und das kommt ja nun öfter in den Nachrichten, es wird versucht, in China oder in Russland oder in anderen autoritären Staaten den Zugang zum Internet einzuschränken. Wie geht es dann vor sich? Wie kann man denn da nun einschränken? Werden dann gewisse Inhalte sozusagen per se, per KI zum Beispiel, herausgefiltert, sodass ich da nicht rankomme? Oder werden ausländische Seiten gesperrt? Oder wie ist das?
Da gibt es technisch auf jeden Fall unglaublich viele Möglichkeiten. Und das kommt dann auch darauf an, wie fein diese Kontrolle sein soll. Also ich würde mal sagen, die Art, das Internet sozusagen zu zensieren, die am allergröbsten ist jetzt in dem Fall, ist wirklich das Internet abzuschalten. Das Beispiel jetzt ganz aktuell war ja der Iran. Da war das Internet ja komplett abgeschaltet über viele Tage und Wochen hinweg. Und die Leute waren ja komplett von der Außenwelt abgeschnitten.
Wie kann man das abschalten? Klingt jetzt doof.
Das passiert eben auf dieser Infrastrukturebene. Da werden dann die Internetunternehmen in dem Land angehalten, wirklich komplette Teile der Infrastruktur quasi abzuschalten.
Da kann man dann auch nicht dagegen senden irgendwie, sage ich jetzt, über Satellit.
Naja, Satellit ist quasi so eine Exit-Option, aber die ist extrem wenig Leuten vorbehalten, weil das sehr schwer ist, sich über Satellit zu verbinden. Und im Iran war es auch sehr gefährlich, weil es wirklich ja auch verboten war, das Internet zu nutzen. Das Internet komplett abzuschalten hat natürlich auch viele Folgen, die für den Staat, der das durchführt, nicht unbedingt positiv sind. Unternehmen sind ja auch abhängig, Krankenhäuser und so weiter und so fort. Mhm. Also ich glaube, da gibt es viele Folgen, die eigentlich, oder Konsequenzen, die natürlich auch schwierig sind, die man eigentlich nicht unbedingt in Kauf nehmen möchte. Mhm. Und deswegen, was wir sehr viel häufiger sehen, ist, dass bestimmte Inhalte zensiert werden. Zum Beispiel werden verschiedene Websites zensiert. Da legt dann der Staat fest, dass die Internetunternehmen die IP-Adressen zu bestimmten Websites sperren müssen. Was wir in China sehen, und das ist dann quasi noch eine Stufe darüber, ist, dass einfach bestimmte Wörter verboten sind. Also Tiananmen Square kann man in China quasi nicht schreiben. Also man kann es schreiben, aber es wird dann direkt zensiert, wenn man es irgendwo postet. Und das ist dann quasi nochmal eine feinere Ebene der Zensur oder der Kontrolle, dass eben wirklich ganz konkrete Wörter oder Inhalte zensiert werden.
Wie kann man denn das mit dieser Herausforderung umgehen? Jetzt die ganze Welt geht ins Internet sozusagen. Alles wird als Doublette quasi da sichtbar. Wir sind es gewohnt, dass wir das Digitale als die Zukunft sehen. Aber eigentlich ist es ja eine sehr fragile Zukunft sozusagen.
Ja, ich glaube, es ist auch schwer, das für die Welt zu beantworten, weil die Herausforderungen so unterschiedlich sind. Also wenn wir uns Länder wie China oder Russland anschauen, dann geht es da wirklich erstmal darum, dass Leute Zugang zu einem freien Internet bekommen. Also wo ein Internet, in dem nicht sehr, sehr viel vorgefiltert wird.
Aber es kann uns ja auch jederzeit hier passieren, also sage ich jetzt mal. Also wir wissen ja nie, was in 5 Jahren ist. Und wenn jetzt, seit es durch die Big Five in den USA neue Algorithmen entwickelt werden, die uns sozusagen dann betreffen, wir können es nicht beeinflussen. Genauso, wenn es jetzt staatliche Filterfunktionen gibt, wir können es im Grunde nicht beeinflussen, oder?
Genau, das können wir nicht beeinflussen, was diese Tech-Unternehmen entscheiden in den nächsten Jahren und inwiefern das natürlich auch unsere Nutzung einschränken könnte. Was wir eben beeinflussen können, ist, dass wir uns davon weniger abhängig machen. Es gab schon so eine relativ große Bewegung, nachdem Elon Musk Twitter übernommen hat. Viele haben sich dann von Twitter ja abgewendet und sind zu anderen Plattformen gegangen, die entweder nicht US-Unternehmen gehören oder sogar Open Source sind, sodass jeder quasi auch mitsehen kann, welche Algorithmen unterliegen diesen Plattformen. Aber das ist natürlich schwierig, weil wir eine gewisse Pfadabhängigkeit haben und niemand möchte zu einer Plattform, wo man dann erstmal niemand anderen kennt.
Alleine
davon
ist.
Leben ja auch gerade soziale Plattformen. Ja. Insofern ist das schon schwierig. Aber ich glaube, ich hatte neulich gehört von einem Beispiel aus Schleswig-Holstein. Da wollen die Behörden aufhören, Microsoft Office zu nutzen, sondern komplett ihre Betriebssysteme auf Linux umschalten. Mhm. Und ich meine, das sind natürlich kleine Beispiele, aber ich glaube, an denen sollte man sich orientieren.
Das war Lisa Gabe, Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Internet und auch Internet als Machtinstrument. Alles Gute für Ihre Forschung.
Vielen Dank.
Und wir haben noch etwas Zeit, auf einen besonderen Besuch in Bayern zu schauen. Krishna ist in München zu Gast. Die hinduistische Gottheit mit der blauen Haut und oft mit der Flöte in der Hand. Im Museum 5 Kontinente in München ist eine Sonderausstellung zu Krishna angelaufen. Gestaltet haben diese Ausstellung Patrick Felix Krüger und Anne Hartig. Und mit Anne Hartig habe ich vor der Sendung gesprochen. Sie ist Kunsthistorikerin. Und Sie haben, Frau Hartig, habe ich in der Biografie gelesen, sogar in Indien studiert.
Ja, genau. Ich habe viele Jahre lang in Indien gelebt und an der Jawaharlal Nehru University.
Ja, das wollte ich gerade nicht aussprechen müssen. Gut, dass Sie es gemacht haben.
Ja, in Neu-Delhi habe ich ein MPhil gemacht, Master of Philosophy, und dann noch eine Promotion als PhD.
Wie kommt es, dass Sie so fasziniert dann offenbar sind, von Indien gewesen sind? Wie hat es dahin verschlagen?
Das hat irgendwie schon ganz früh angefangen in meiner Kindheit, dass mein Papa viele Bücher hatte und zufälligerweise auch viele Bücher von Indien, und die habe ich mir ja irgendwie ständig angeschaut.
Da gibt es ja unglaublich viele Gottheiten in Indien. Also man hätte ja auch eine Ausstellung über Shiva, über Kali machen können. Ah, jetzt ist aber Krishna geworden. Warum kam Krishna jetzt mit Ihnen nach Bayern?
Ja, da kamen mehrere Faktoren zusammen. Also einmal ist Krishna heute einer der beliebtesten Gottheiten in Indien, und Krishna wird auch weltweit verehrt. Das andere ist, dass wir unheimlich viele Objekte zu Krishna im Museum haben, also über 350 Objekte.
Hatten Sie vorher schon sozusagen?
Genau, die sind in der Sammlung. Und als Kuratorin ist das natürlich ein kleiner Traum, weil man aus unheimlich vielen Objekten auswählen kann. Und in diesen 350 Objekten waren mehrere Highlights dabei. Und zum einen sind das historische Objekte, Wandbehänge aus der Stadt Nathdwara. Die heißen Pichwais. Pichwai ist ein Sanskrit-Begriff. Piche heißt hinten und Wai heißt hängen. Und das sind rituelle Objekte,
die hinten hängen, sozusagen.
Genau, die hängen hinter dem Hauptbildwerk und werden dann auch regelmäßig gewechselt, also an besonderen Tagen, Festen. Und
also Schmuck für den Tempel oder für,
nicht nur
für
Schmuck,
die Gottheit?
Nein. Das sind bemalte Objekte, sehr farbenfroh bemalt, und die stellen auch die Gottheit dar und werden in dem rituellen Kontext auch mit eingebunden. Mhm. Ein anderes Highlight-Objekt, was wir haben, ist ein tragbarer Klappaltar aus Tirupati in Südindien. Und diese Klappaltäre wurden von religiösen Personen, also von dem Besitzer, besonders in die ländlichen Gegenden gebracht. Und man muss sich das vorstellen wie so ein Altar, der ist zuerst zusammengeklappt. Und dann fängt diese Person an, die Geschichte zu erzählen von der Gottheit, die dargestellt ist, und klappt diesen Altar nach und nach auf. Und zum Schluss, weil wir uns in ländlichen Gegenden befinden, wird dann häufig auch noch dieser Klappaltar oder die Gottheiten, die auf diesem Klappaltar dargestellt werden, werden verehrt.
Tatsächlich ein Bilderbuch für auch analphabetische Gegenden oder wo Menschen halt nicht lesen und schreiben können selber. Lesen und schreiben, apropos, also das, was ich habe ja jetzt nun nicht in Neu-Delhi studiert, was ich über Krishna weiß, was mir gleich in den Sinn kam, war halt Bhagavad Gita, die Hauptgeschichte oder eine der zusammenfassenden Hauptgeschichten für indische Spiritualität. Und da ist ja nun Krishna der weise Lehrer, der dann eben befragt wird, hilf mir doch bitte, ich bin ein Krieger und komme mit dieser kriegerischen Welt nicht mehr weiter. Das ist das, was mir hängen geblieben ist. Also der ist ja nicht nur sozusagen eine kunstgeschichtliche Gottheit, sondern der hat eine Botschaft.
Also die Bhagavad Gita ist vielleicht der Kerntext für Menschen, die Krishna verehren. Ja. Und die Bhagavad Gita bedeutet für diese Menschen oder ist ständiger Ratgeber. Also wenn man eine Problemsituation hat im täglichen Leben, dann nehmen diese Personen sich die Bhagavad Gita und lesen sie sich durch und finden Antworten auf die Fragen. Genau, doch.
Was, gibt es eine Kernbotschaft, wo Sie sagen, Mensch, das ist faszinierend aus der Bhagavad Gita?
Für mich ist faszinierend, dass Menschen unterschiedliche Dinge in diesem Text sehen und ihn immer wieder neu interpretieren und Antworten zu ihren Fragen finden, zu welchen Fragen auch immer sie Antworten suchen.
Jetzt heißt die Ausstellung in München, also Untertitel, Krishna ist der Haupttitel, und dann kommt Religion, haben wir gerade geredet, Kunst, haben wir auch schon geredet, und Popkultur. Inwieweit ist Krishna auch Pop?
Also Krishna ist jetzt nicht Popkultur per se. Krishna, genau wie viele andere Hindu-Gottheiten, lebt in der Popkultur weiter. Zum einen ist das die westliche Popkultur. In der Auseinandersetzung von Künstler und Künstlerinnen im Westen, wie zum Beispiel George Harrison, My Sweet Lord wird vielen Leuten ein Begriff sein.
Kommt
oder
im Hintergrund immer so leicht, Haare.
Genau, ja. Haare, und in dem Musical Hair gibt es auch das Lied Hare Krishna. Mhm. Boy George hat sich ganz intensiv mit Krishna auseinandergesetzt, und auch Kula Shaker, eine Band aus den 90er Jahren. Und in Indien findet man auch Krishna, also genau wie andere Gottheiten im Bereich der Popkultur. Das fing in den Ende der 60er Jahre an. Da gab es eine Comicserie oder einen Mann, der diese Comicserie ins Leben gerufen hat, um Kindern Geschichten von den Gottheiten näher zu bringen.
Frau Hartig, zum Abschluss des Gesprächs, wann würden Sie sagen, wann sind Sie glücklich, wenn die Besucherinnen und Besucher aus der Ausstellung kommen, was haben Sie dann mitgenommen und Sie sind zufrieden?
Ich hoffe, die haben ganz viele Sachen mitgenommen. Ich hoffe, sie haben ein bisschen was über Krishna gelernt, aber ich hoffe auch, dass sie eine Neugier haben auf Indien zum Beispiel. Und auch auf unser Museum.
Mich jedenfalls haben Sie sehr neugierig gemacht. Das Museum ist das Museum 5 Kontinente. Die Ausstellung ist die aktuelle Sonderausstellung Krishna, Religion, Kunst und Popkultur. Wir haben zum Glück ja noch ein bisschen Zeit, sie zu sehen, denn sie läuft bis zum November.
8. November, genau.
8. November. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen ins Studio. Das war Anne Hartig, Kunsthistorikerin und eine der beiden Kuratoren, die die Sonderausstellung in München aufgebaut, gesammelt und für uns sichtbar gemacht haben. Dankeschön.
Gerne.
Und das war's mit Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth. Hier geht's jetzt weiter mit den Nachrichten.